Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Ferdows Forudastan. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Flemming.
Bislang Leiterin Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, demnächst Geschäftsführerin der Civis Medienstiftung. Sie kümmern sich dann um die Themen Integration und kulturelle Vielfalt in den Medien. Also ein erneuter Wechsel vom Journalismus zu was?
Das ist, glaube ich, in einem Wort ganz schwer zu packen. Also natürlich im weiteren Sinne hat das auch mit Journalismus zu tun, denn die Civis Medienstiftung, was sie unter anderem macht, ist, große Preise zu verleihen für Produktionen aus Fernsehen, Hörfunk, Internet, die sich mit diesem Thema Integration, kulturelle Vielfalt, aber auch gesellschaftlicher Zusammenhalt beschäftigen. Und das hat natürlich sehr viel mit Journalismus zu tun. Es werden Medienkonferenzen veranstaltet. Also wenn Sie so wollen, eine Art, ja, parajournalistische Betätigung, die aber auch viel mit Medien insgesamt, Medienpolitik, die Entwicklung von Medien zu tun hat.
Los geht das für Sie als Geschäftsführerin richtig am 1. April. Heute wollen wir zusammen den Tag sortieren, ein bisschen auch die ganze Woche, weil Sonnabend ist. Und da kommen wir an einem Thema natürlich nicht vorbei: Corona. Deutschlandfunk Kultur mit dem Thema des Tages, dem Thema der Woche, der vergangenen Woche und leider wohl auch der kommenden Wochen: Corona.
Das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist. Deshalb rufen wir alle auf, alle nicht notwendigen Veranstaltungen nicht zu besuchen, bis hinein in das familiäre Umfeld. Wir helfen damit ganz konkret Menschen und können Solidarität in der Gesellschaft zeigen.
Angela Merkel im Videopodcast der Woche. Ferdows Forudastan, wie beeinflusst das Virus Ihr Leben persönlich?
Es beeinflusst es jeden Tag anders und jeden Tag stärker. Ich muss zugeben, ich habe anfangs zu denen gehört, die gedacht haben und manchmal auch so ein bisschen gesagt haben oder haben durchscheinen lassen, naja, ist das nicht alles wahnsinnig viel, was wir da machen? Ist das nicht hier oder da übertrieben? Und ich muss sagen, ich bin leider Gottes eines Besseren belehrt und inzwischen wirklich erschrocken über meine, wie ich das heute sehe, Ignoranz der ersten Tage oder vielleicht auch ersten Wochen. Also dass dieses...
Soll ich Ihr Gewissen erleichtern?
Tun Sie es.
Ja, es gibt so eine naturwissenschaftliche Ansicht dazu. Und zwar, Menschen können exponentielles Wachstum nur sehr, sehr schwer verstehen. Also es gibt dieses berühmte Beispiel mit dem Seerosenteich. Wenn sich die Zahl der Seerosen immer verdoppelt, dann ist irgendwann erst der halbe Teich voll. Aber im nächsten Schritt ist es schon der ganze Teich.
Das spielt sicher eine ganz wesentliche Rolle. Bei mir kommt jetzt persönlich noch hinzu, ich bin ja halb Iranerin, ich habe lange in Iran gelebt, als Kind, als Jugendliche. Und da ist die medizinische Versorgung einfach deutlich schlechter als hier in Deutschland. Und ich hatte dann am Anfang so das Gefühl, Mensch, wenn man das mal erlebt hat, dann findet man doch, dann denkt man doch hier, es müsste doch irgendwie zu meistern sein, diese Krise, diese Epidemie, diese, mittlerweile sagt die WHO, spricht ja von einer Pandemie. Also das kam bei mir persönlich noch hinzu, jetzt mal ganz
bleiben
davon.
Bleiben wir im Iran.
Genau, Iran wollte ich gerade sagen.
Ich habe gerade angeschaut, fast 13.000 Infizierte und schon über 600 Tote.
Eine dramatische Situation.
Das ist nochmal dramatisch schlimmer als in Deutschland.
Sehr, 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 sehr viel dramatischer. Die Menschen, auch die, mit denen ich Kontakt habe, also ein Großteil meiner sehr großen Familie lebt immer noch oder lebt in Iran. Und es gibt wirklich nichts, keinen einzigen Lebensbereich, der nicht davon betroffen ist. Große Sorge, große Angst, große wirtschaftliche Einbrüche. Es ist ein Land, das wirtschaftlich ohnehin sehr schwer hat, sehr schlecht dasteht wegen Misswirtschaft, Korruption, wegen der Sanktionen rund um das Atomprogramm. Wir kennen das. und jetzt eben auch noch die Schließung vieler Geschäfte, Bars und das ganze Leben steht irgendwie still und der Wirtschaft geht es immer schlechter. Und da bedeutet, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, ist was anderes als hier in Deutschland. Da sind die Menschen wirklich existenziell sehr, sehr stark betroffen, sehr viele Menschen. Naja, aber jedenfalls, Sie hatten danach gefragt, was es für mich persönlich bedeutet. Ich glaube, wie für jeden anderen Bürger auch, man überlegt sich ganz viel, worüber man früher nie nachgedacht hat, Gesten. Oh, ich habe mir jetzt die Augen gerieben, hätte ich irgendwie nicht tun dürfen. Ich habe mich vorgestern mit einer Kollegin zum Kaffee verabredet. War das wirklich nötig? Hätte man nicht sagen können, in 2-3 Wochen, wo man vielleicht mehr weiß, da hätte es auch noch gereicht. Also ich glaube,
schon
da sitzen wir alle im gleichen Boot.
Höfliche Hände schütteln ist ja im Verdacht geraten.
Ja, und wir haben ja gestern auch drüber geredet. Ist es nötig, dass ich in die Sendung komme? Wollen Sie das überhaupt?
Wir wollten es. Ich freue mich, dass Sie da sind. Weltweit blicken wir mal den Blick. Es gibt nach wie vor die meisten Infizierten in China, aber der Rest der Welt, der holt auf fast 150.000 Infizierte. Nach China kommt Italien, Iran, Südkorea, Spanien und dann Deutschland auf Platz 6. Und das hat Folgen. Grenzschließungen zum Beispiel. Polen und Dänemark machen dicht. Ist das die richtige Maßnahme?
Das finde ich ganz schwierig, weil wir wissen ja, das Virus macht irgendwie vor den Grenzen nicht dicht. Und es ist ja auch nicht so, ich bin keine Expertin, aber nach dem, was ich gelesen und gehört habe, ist es ja auch nicht so, dass sozusagen die Messungen immer in den jeweiligen Ländern immer ganz genau gleich sind. Und man sagen kann, weil es in dem einen Land mehr ist, darf man niemanden mehr aus diesem Land hereinlassen. Trotzdem würde ich sagen, bei allem, wo man ein Fragezeichen macht, ob das wirklich effizient ist, bin ich im Moment so weit, dass ich sagen würde, wenn der Preis nicht zu hoch ist, wenn es nicht Menschen existenziell betrifft, dann lieber vorsichtiger sein und hinterher sagen, war das wirklich so klug, als irgendwie jetzt eine Maßnahme nicht zu ergreifen und hinterher zu sagen, hätten wir sie bloß ergriffen.
Blicken wir über den großen Teich. Die USA haben einen Einreisestopp verhängt für die meisten Europäer. Die Briten sind bislang ausgenommen.
Ja, also das sagt eigentlich alles. Großbritannien ist natürlich ein Land, das auch vom Coronavirus betroffen ist. Und dass es ausgenommen wird, daran sieht man, dass es eine von der Regierung, von Präsident Trump natürlich auch ganz stark eine politische Dimension hat. Ich finde, das ist, kann man eigentlich nur sagen, ohne Worte. Also entweder man sagt, höchste Vorsicht geboten und wir machen wirklich alles bis zum Anschlag, dann nimmt man aber nicht Großbritannien aus. Oder, und das ist meine Vermutung, man möchte darüber hinwegtäuschen oder vergessen machen, dass man sich die letzten Wochen nicht richtig zu dieser Gefahr verhalten hat. Das hat Präsident Trump nicht getan. Er hat es verharmlost, er hat es quasi geleugnet. Und jetzt setzt man so richtig einen drauf und sagt irgendwie, Einreisestopp aus Europa. Mit anderen Worten, die Europäer sind schuld, besonders aus seiner Sicht wieder die Deutschen sind natürlich schuld. Und das mit Großbritannien zeigt, das belegt das ja.
Sagt Ferdows Furudastan. Blicken wir nach Deutschland und was das Virus mit der Demokratie macht. Parteitage sind abgesagt, das politische Ereignis morgen in Bayern, das fällt aber nicht aus.
Die Kommunalwahl wird stattfinden. Jeder, der etwas unsicher ist, der soll einfach nochmal die Briefwahl benutzen. Und man darf nicht vergessen, Stift und Blatt Papier ist nicht ansteckend. Es wäre unverhältnismäßig, was anderes dazu machen.
Ferdows Furudastan, der CSU-Vorsitzende Markus Söder, fordert mittlerweile auch die Bundeswehr, mehr im Kampf gegen die Corona-Epidemie einzusetzen. Ist das Wahlkampf geklingelt oder werden wir vor solch eine Situation gestellt?
Naja, da kommt es ja darauf an, was genau damit gemeint ist. Ich glaube, es ist ja jetzt zunächst mal nur um alle Sphären, alle sozusagen Gruppen anzusprechen und um den Menschen auch noch mal ein Gefühl für die Dramatik zu geben, die das haben, nicht nur haben kann, sondern tatsächlich auch hat. Ganz sicher kommt der Wahlkampf hinzu. Also man muss nicht Markus Söder sein, der diese Gelegenheiten sehr wohl zu nutzen weiß, sich da auch zu profilieren, sich als besonders entscheidungsstark, als besonders schnell, als besonders entschlossen auch darzustellen und auch eine kleine Konkurrenz zur Bundeskanzlerin aufzumachen, der ja nicht unerhebliche Teile auch in der Medienlandschaft vorwerfen. Sie hat zu lange gewartet, bis sie sich explizit an die Bevölkerung gewandt hat. Da möchte er, glaube ich, schon auch nochmal zeigen, also ich bin irgendwie anders. Also einen Teil davon hat es und einen anderen Teil, das würde ich jetzt auch Markus Söder, CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident zubilligen, dass da natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei ist. Aber natürlich will er, dass die Leute morgen an die Urnen gehen und für seine Partei stimmen und für die Vertreter seiner Partei stimmen.
Ansonsten sehen wir Schulen, Kitas und Universitäten machen dicht, jetzt zuletzt auch beschlossen von Mecklenburg-Vorpommern. Vor diesem Schritt hat die Politik ja lange gezögert, zu lange vielleicht. Ist das eine negative Nebenwirkung des Föderalismus?
Also ich finde, bevor man darüber ein Urteil fällt, sollte man schon auch noch mal sich vor Augen halten, dass nicht in diesem Punkt nicht alle Experten, nicht alle Virologen, wenn ich das richtig verstanden war, der Meinung waren, man muss sehr frühzeitig alle Schulen und Kitas schließen. Es gibt ja außerdem noch die Überlegung, wenn wir die Schulen und Kitas schließen, dann hat das natürlich auch den Effekt, dass die Eltern, also die Eltern, die im ganzen medizinischen Bereich tätig sind, dass die natürlich auch eine Schwierigkeit haben, an ihre Arbeitsplätze zu kommen, wo sie aber dringend gebraucht werden. So, das finde ich, aber vor allen Dingen, finde ich, muss man sehen, es war nicht so, dass von Anfang an alle gesagt haben, macht sofort die Schulen dicht. Ne? Also, dass man sich da eine Meinung bildet, das finde ich legitim. Und das Zweite, ich würde schon sagen, dass diese langwierige und ja dann auch erstmal nicht geglückte Abstimmung vor einigen Tagen, da würde ich sagen, das wäre nicht nötig gewesen, da hatte man doch schon den Eindruck, es kommt sowieso, dann sollen sie lieber jetzt auch an einem Strang ziehen und sagen, wir machen das alle. Selbst wenn hier und da noch der eine Zweifel war, ist das wirklich verhältnismäßig, ist es klug, auch wenn man die Folgen bedenkt.
Wir haben vorhin die Kanzlerin gehört, soziale Kontakte so weit wie möglich meiden. Lässt sich absehen aus Ihrer Sicht, wie das die Gesellschaft verändern wird? Mindestens bis Ostern, vielleicht sogar nachhaltig.
Das ist eine ganz schwierige Frage und fast schon eine philosophische Frage. Ich glaube, wie sehr das die Gesellschaft verändern wird, hängt in der Tat von der Dauer dieser Situation jetzt ab, die sich ja mutmaßlich auch noch verschärfen wird. Also vielleicht, wir haben vorhin drüber gesprochen, Sie haben gesagt, ich bin in die Sendung gekommen. Sie haben gesagt, schön, dass Sie in die Sendung gekommen sind. Vielleicht ist es nächsten Samstag auch hier schon anders und Sie müssen eine Sendung fahren. Ich weiß es nicht, aus der Konserve. Ja, weil Sie keine Gäste mehr einladen oder eine ganz andere Art von Sendung machen oder das nur noch über die Studios machen und nicht mehr über die persönlichen Kontakte. Und ich glaube, wie gesagt, dass die Frage, wie stark uns das als Gesellschaft prägt und verändert, sehr stark von der Dauer abhängt. Wäre das jetzt an Ostern vorbei, würde ich sagen, natürlich ist das etwas, wird das etwas sein, was ganz lange nachwirkt, wo man sagt, weißt du noch, wie wir damals miteinander umgegangen sind? Aber ob es gleich die Kraft, die Potenz hat, eine Gesellschaft zu verändern? Nein, wenn das über viele Wochen oder gar Monate geht, dann glaube ich, machen wir uns noch mal in ganz anderer Weise Gedanken darüber, was Zusammensein bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet, was auch Solidarität bedeutet, was Rücksichtnahme bedeutet. Also man muss ja auch sehen, wir haben diese Situation jetzt unmittelbar nach dem Hochpunkt der Debatte über die Polarisierung der Gesellschaft, das Auseinanderfallen, den Hass im Netz und anderswo. Ich glaube, das können wir alles intellektuell und auch emotional noch gar nicht verarbeiten.
Die Börsen weltweit sind mit dem üblichen Auf und Ab eher auf Talfahrt. Das ist ja auch klar, dass die Wirtschaft virenbedingt gebremst wird. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Wir sind mitten in einer der tiefsten Wirtschaftskrisen, wenn nicht die tiefste und schwerste, die wir je erlebt haben. Und deshalb ist es im Augenblick genau richtig, viel Geld in die Wirtschaft zu pumpen und ganz klar auch diese Unternehmen, die ja eigentlich stark und gesund sind, über diese schwere Zeit hinweg zu helfen.
Ferders Vorosastan, die Politik reagiert. Gemeinsam traten gestern in Deutschland Finanz- und Wirtschaftsminister auf. Deutschland will unbegrenzt Kredite zur Verfügung stellen. Also eine Absage an Spekulanten oder eine soziale Abfederung dessen, was da noch kommt?
Also Spekulanten, ja, die hatte man sicher auch im Blick, aber vor allen Dingen natürlich eine Maßnahme, damit nicht das passiert, was oder die Folgen aus dem, was Ursula von der Leyen eben angesprochen hat, die schwerste Wirtschaftskrise, sie hat es ja noch nicht mal eingeschränkt und sagt seit Jahren, sondern sie sagt die schwerste Wirtschaftskrise, damit die Folgen natürlich die einzelnen Unternehmer, die einzelnen Menschen, aber auch das ganze Land, die gesamte Volkswirtschaft nicht zu stark treffen. Ich bin keine Ökonomin, aber nach allem, was ich mir dazu irgendwie angeeignet habe, ist das eine richtige Maßnahme, eine wichtige Maßnahme. Und man muss jetzt nur gucken, dass nicht niemand, aber dass nicht die vielen, zum Beispiel Selbstständigen, die ein Mann oder ein Frau Betriebe sind, dass die nicht unter den unter das Rad geraten oder dass die sozusagen auch davon profitieren.
Olaf Scholz, der Finanzminister, hat eine martialische Sprache benutzt. Er sagte, die Waffen liegen auf dem Tisch, und er nannte einen Begriff, den wir aus der Bankenkrise kennen.
Das ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
Bazooka, Waffen.
Ja, ist ein bisschen Geschmackssache, ne? Also gut, aber vielleicht dachte er, dann ist es verständlicher, was wir da machen. Und auf jeden Fall richtig, ob man jetzt den Begriff mag oder nicht so mag.
Ich habe die Times aus London gelesen und die macht gleich das ganz große Fass auf und schreibt, tatsächlich besteht die Gefahr, dass diese Krise die Totenglocke für die Globalisierung läuten lässt. Würden Sie auch so weit gehen?
Also ich kann mir das deswegen nicht vorstellen, weil ich nicht weiß, wie man die Globalisierung nochmal abschaffen will. Also, dass man die Entwicklung, und zwar mit allem, was dranhängt, also die faktische Vernetzung, die es gibt, alleine über das Internet, dass sich das nochmal, wie gesagt, so richtig zurückdrehen lässt, das kann ich mir schlechthin nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das, was sich jetzt zeigt, also die Verletzlichkeit, nicht nur, aber natürlich auch der deutschen Wirtschaft durch die weltweite Verflechtung und die Volkswirtschaften anderer Länder durch die weltweite Verflechtung, dass sich da einzelne Staaten und Regierungen angucken, wo kann man sich für ein mögliches nächstes Mal, es muss ja mit Corona nicht zu Ende sein, es kann ja auch was anderes, Vergleichbares oder ganz anderes kommen, wo kann man da sich stärker auf sich besinnen, diese Verflechtung ein Stück weit zurückfahren, aber dass man die Globalisierung abschafft. Also mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie dazu, wie das gelingen soll.
Dann sortieren wir noch ein bisschen das, was man schon beobachten kann. Auch ein Wirtschaftsfaktor, Sport und Kultur. Spät, nämlich erst gestern Nachmittag, hat sich ja die Deutsche Fußballliga entschlossen, die Spiele abzusagen. Die Leipziger Buchmesse findet im Radio statt, Opernaufführungen im Fernsehen. Können Medien, vielleicht auch die neuen sozialen Medien, in dieser Situation helfen?
Das glaube ich schon, denn sie helfen ja, also man hat das ja, man sieht das an ganz kleinen Beispielen, dass jetzt Konzerte, zu denen die Menschen sonst gegangen wären, im Internet übertragen werden oder von Opern frei zugänglich gemacht werden. Eine Woche im Netz habe ich jetzt gerade eben gelesen und solche Sachen. Natürlich können soziale Medien bewirken, dass Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, wenn auch natürlich sehr viel mittelbarer und nicht so sinnlich, ein Stück weit möglich ist. Übrigens wirkt sich das auch nochmal, wir haben ja vorhin kurz über Zusammenhalt gesprochen, auch das auf Zusammenhalt aus. Ne? Kultur und Sport ist ja auch etwas, wo Zusammenhalt stattfindet. Ja, da können sie helfen. Was ich persönlich etwas schade finde, ist, dass ein Teil dieser Maßnahmen, die ergriffen werden, dann eben zögerlich, zu spät und wenig abgestimmt passieren. Also jetzt beim Fußball war es ja so, das Spiel findet statt, das Spiel findet nicht statt, das Spiel findet doch statt, nein, es findet doch nicht statt und so. Also ich denke, zu der allgemeinen Unsicherheit, die da ist und die ja auch wächst und der Angst und die Sorge, die die Menschen haben, kommt ist einfach so ein Verhalten oder so ein Umgang, macht es noch schwerer.
Das macht es für uns auch schwerer. In unserem Programm laufen ja regelmäßig die Kulturtipps. Tja, was soll man tun in diesen Zeiten?
Deutschlandfunk Kultur.
Coronavirus.
Kulturtipps.
Trotz dieser Epidemie, klar ist, unser Zusammenleben muss und wird weitergehen.
Tja, muss und wird. In Italien beispielsweise, da gehen die Leute sogar kreativ mit der Quarantäne um. Sie singen. Unwahr ist, dass der italienische Hund Bello heißt, gebellt hat er aber trotzdem ganz gut. Ferdows Ferodastan, da die meisten öffentlichen Veranstaltungen ausfallen, da fragen wir jetzt unsere Gäste nach einer Empfehlung, was man eigentlich mit der gewonnenen Zeit anfangen kann. Ihr Tipp?
Also, was ich mir vorgenommen habe, ich weiß nicht, ob anderen Leuten das, also ob die damit etwas anfangen können, aber ich verspreche mir für mich selber etwas davon. Ich habe mir überlegt, ich habe ganz viele gelesene Bücher, aber ich habe auch ganz, ganz viele ungelesene Bücher, die ich mir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gekauft habe und dachte, das möchte ich lesen, das interessiert mich, das muss schön sein. Also riesige Stapel, ganze Regalbretter voll. Und ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Tagen und Wochen diese Bücher einfach mal zu sortieren und zu gucken, was interessiert mich eigentlich wirklich noch.
Können Sie einen Titel nennen?
Nee, ich habe noch nicht damit angefangen. Ich kann Ihnen nur sagen, es sind ganz viele und sie haben alle auf ihrem Rücken so einen kleinen roten Punkt, den ich draufgeklebt habe, also Erkennungszeichen für noch nicht gelesen. Und ich glaube, dass eine ganze Reihe Bücher dabei sind, wo ich denke, ja, ich verstehe, warum ich die vor 10, vor 5, vor 2 Jahren oder gekauft habe, aber jetzt haben andere Priorität und das zu sortieren und damit auch ein bisschen mein und viele Sachen zu verschenken und damit auch ein bisschen mein Gewissen zu erleichtern, dass da nicht so viel ist, was irgendwie noch abgearbeitet, abgelesen werden muss, sondern mich auf das zu konzentrieren, worauf ich jetzt wirklich Lust habe, was mich jetzt wirklich immer noch interessiert. Darauf freue ich mich.
Corona, das ist eine Herausforderung für die Welt, für die Europäische Union damit natürlich auch. Die muss sich aber auch noch einem anderen Problem stellen, nämlich Flucht und Migration. Hilfsorganisationen klagen eigentlich schon seit Jahren über die unmenschlichen Bedingungen, unter denen Flüchtlinge in den griechischen Lagern leben. Ferdows Ferodastan, die Festung Europa will sich nun menschlich geben. Jetzt zeichnet sich zumindest für einige Flüchtlingskinder eine Lösung ab.
Ja, 1600 habe ich gelesen, ungefähr 1600 will man aufnehmen. Also natürlich ist es besser als gar keine und natürlich ist es besser, es passiert jetzt, als es passiert irgendwann, denn die Zustände, unter denen diese Kinder und Jugendlichen da leben, die sind erbärmlich, furchtbar und trotzdem finde ich, es ist zu wenig. Ich vermute, dass es doch jetzt etwas schneller gegangen ist, als zum Beispiel noch letzte oder vorletzte Woche befürchtet, weil jetzt alle Welt mit Corona beschäftigt ist. Wir wissen, das ist ein hoch umstrittenes Thema in Deutschland, in den politischen Parteien, vor allen Dingen in der CDU, CSU. Jetzt macht man es. Wie gesagt, gut, dass man es für diese kleine Gruppe macht, aber es ist zu wenig.
Die ersten Flüchtlingskinder könnten schon vermutlich nächste Woche Griechenland verlassen und dann auf andere EU-Staaten umverteilt werden. Eine Reihe von Ländern hat ihre Bereitschaft erklärt, unbegleitete Minderjährige aufzunehmen, auch Deutschland. Tun wir zu wenig?
Also ich finde, da könnten wir mehr tun. Wir wissen, es gibt ja eine ganze Reihe von Kommunen, von Städten, kleineren, größeren, großen Städten, die sagen, wir haben Kapazitäten. Wir können mehr Kinder, mehr Jugendliche aufnehmen. Man muss sagen, bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen, jetzt reden wir nur von den minderjährigen Unbegleiteten, aber es gibt ja auch andere Kinder und Jugendliche mit Eltern, die in wahnsinnig schwierigen Situationen sind, medizinisch schwierigen Situationen, physisch, körperlich, psychisch, wo man sagen kann, das kann man nicht zulassen, dass so etwas in Europa passiert. Eigentlich kann man nicht zulassen, dass es irgendwo passiert, aber wir sind nun mal in Europa verantwortlich für die Zustände hier. Es sind zu wenige und es wären die Kapazitäten da. Da ist die Furcht einfach auf Seiten der Regierungsparteien so groß, dass sich das Geschehen von 2015 mit allen politischen, innenpolitischen Folgen wiederholt, offenbar zu groß, obwohl man doch eigentlich sehen müsste, dass die Situation eine ganz, ganz, ganz andere ist als 2015, dass wir von hier von ganz anderen Zahlen sprechen schon. Also damit fängt es schon an.
Also Politik bedeutet ja auch, Geschichten in einen Rahmen zu setzen, im besten Fall für die eigenen Zwecke. Und da gibt es diese Auslegung, Sie haben es angedeutet, unkontrollierte Grenzöffnung, eine Situation, Situation wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Haben damit, wenn wir so etwas erzählen, die Rechtspopulisten schon gewonnen?
Nein, also unkontrollierte Grenzöffnung, das wäre jetzt nicht meine Sicht, aber das hatten Sie vermutlich auch nicht gemeint.
Es wird gehandelt.
Es wird gehandelt, genau. Es wird so, genau, das ist
ein bisschen länger drüber.
Das ist richtig, aber das war keine unkontrollierte Grenzöffnung damals. Es war natürlich der Stempel, der Sache verliehen worden ist. Die Grenzen sind in einer bestimmten zugespitzten, humanitär sehr schwierigen, katastrophalen Situation nicht geschlossen worden für einen Teil der Menschen und auch viele Menschen, die damals gekommen sind. Aber das ist was anderes als eine unkontrollierte Grenzöffnung. Die mussten ja trotzdem auch einen Antrag stellen, wir wollen hier bleiben, wir brauchen Asyl und so weiter. Also das, finde ich, muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Aber, und ich glaube, darauf wollten Sie hinaus, dass die Restriktionen jetzt so stark sind und dass die Furcht, auch Kinder und Jugendliche, auch Unbegleitete aufzunehmen, obwohl wir diese Bilder haben, die liegen im Schlamm, im Schmutz, die frieren, die sind krank, das hat sicher auch mit 2015 zu tun. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass wir uns darüber nicht hinwegsetzen können und sagen, wir müssen diesen Menschen helfen.
Ein Aber habe ich auch noch, was die irrationale Furcht angeht. Einige Politiker fürchten einen Pull-Effekt. Also wenn sich herumspricht, dass Europa wieder mehr Flüchtlinge aufnimmt, dann machen sich auch wieder mehr auf den Weg Richtung EU. Sie schütteln den Kopf?
Also ich schüttle deswegen den Kopf, weil es eigentlich für einen großen Pull-Effekt. Ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass das in Einzelfällen so ist, aber für einen großen Pull-Effekt, dass die sowohl eine akute Hilfsmaßnahme wie die, von der wir jetzt sprechen, die jetzt bevorsteht, oder auch die Seenotrettung. Das ist ja auch immer das Argument gegen die private Seenotrettung. Ihr animiert die Leute erst zu kommen. Dafür gibt es keine wirklich fundierten, großen, starken Belege. Jedenfalls, wir haben zum Beispiel, als ich noch bei der Süddeutschen Zeitung war, haben sich Kollegen bemüht, das herauszufinden. Woher kommt das eigentlich? Ist das eine Behauptung oder lässt sich das wirklich gut begründen? Nein, es lässt sich nicht gut begründen. Es wird aber damit argumentiert.
Die AfD steht unter Beobachtung. Nur natürlich als Partei, die öffentlich agiert. Allerdings hat auch der Verfassungsschutz nun ein Auge auf einen Teil der AfD geworfen. Thomas Haldenwang sagte am Donnerstag:
Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Das heißt, die bisherigen verfassungsfeindlichen Anhaltspunkte haben sich zur Gewissheit verdichtet.
Ferdows Vorodastan. Zum Flügel zählt der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke, auch der Brandenburger Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz. Wo sehen Sie bei denen denn, wie das heißt, eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung?
Naja, wenn man sich anhören muss, würde ich jetzt sagen, wie diese Männer und andere, die zum Flügel gehören, über das sogenannte System her sprechen, wie sie den Staat, seine Institutionen verächtlich machen, wie sie ihm und, wie gesagt, den Institutionen das Schlimmste unterstellen, dass er dieses Land runterrockt, kaputt macht, zulässt, dass hier die Bevölkerung ausgetauscht wird, also diese rechtsextremistischen Verschwörungstheorien, dass immer mehr Ausländer kommen sollen, damit es immer weniger Deutsche gibt und so. Also das würde ich sagen, wenn das, was diese Männer sagen, wenn das nicht extremistisch ist, dann weiß ich es auch nicht. Und insofern halte ich die Entscheidung für genau richtig. Es gibt ja etwas Kritik daran, dass sie zu spät gekommen ist. Jetzt mag man sagen, es wäre besser gewesen, sie wäre früher gekommen. Wir wissen allerdings, es ist juristisch nicht einfach. Man muss sehr genau abwägen, auch der Verfassungsschutz muss sehr genau gucken, ist das, was wir machen, im Zweifel vor dem Bundesverfassungsgericht anfechtbar Und können wir vermeiden, dass die AfD Recht bekommt, indem gesagt wird, das ist nicht in Ordnung, diese Maßnahme von Seiten des Gerichts, das wollen wir nicht. Damit schaffen wir nicht, würden wir Sieger schaffen, das wollen wir nicht. Insofern, dass man sich für die Prüfung Zeit nimmt, finde ich richtig. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber man muss jetzt irgendwie auch sagen, der Verfassungsschutz ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist noch nicht so lange so aufgestellt, wie es jetzt aufgestellt ist. Es hat lange Zeit den Rechtsextremismus nicht so scharf ins Visier genommen, wie das notwendig gewesen wäre. Wir erinnern uns, bis vor anderthalb Jahren war der Präsident
Hans-Georg Maaßen. Würde ich gerne einhaken, genau. Und sagen, begründet wird ja die Beobachtung unter anderem damit, dass der Flügel mit dem rechtsextremistischen und dem neurechten Spektrum sehr eng vernetzt ist. Das ist ja eigentlich keine neue Erkenntnis. Hatte also bislang der Arm des ehemaligen Chefs des Verfassungsschutzes die Partei AfD geschützt?
Also geschützt finde ich ein sehr weitgehendes Wort. Auf jeden Fall hat, also geschützt klingt so nach bewusst geschützt. Das weiß ich nicht. Ich finde allerdings, dass der Verfassungsschutz unter Hans-Georg Maaßen und auch wegen Hans-Georg Maaßen die Gefahr, die von rechts besteht, in Gestalt der AfD, in Gestalt des Flügels, aber auch sozusagen noch gewalttätiger Extremisten unterschätzt hat. Da war er leider Gottes nicht allein. Das muss man auch einem Teil der Politik vorwerfen. Das muss man vielleicht sogar auch, müssen die Medien mit sich selber diskutieren oder miteinander diskutieren. Haben wir das so ernst genommen, wie wir es hätten ernst nehmen müssen? Ich glaube, nein. Man hatte den Fokus sehr viel stärker auf den Islamisten, auf Linksextremisten, lange Jahre. Nicht, dass das jetzt falsch gewesen ist, aber man hat das andere unterschätzt. Hans-Georg Maaßen war dafür ein Repräsentant. Und man muss dazu sagen, Hans-Georg Maaßen hat sich ja in den ganzen Vorfällen nach Chemnitz vor anderthalb, zwei Jahren, hat er sich so ausgelassen zu der ganzen Materie, dass man leider Gottes den Eindruck gewinnen musste, er hat ein gewisses Verständnis. Und das hat sich natürlich auch auf seine Arbeit ausgewirkt.
Die AfD-Parteiführung will erst Ende kommender Woche entscheiden, wie sie reagiert. Also Distanzierung vom Flügel oder gar eine Klage gegen den Verfassungsschutz. Mit Bitte um kurze Antwort. Womit rechnen Sie?
Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, welcher Teil der AfD sich durchsetzen wird. Die streiten ja intern miteinander um genau diese Frage. Ein Teil will sich distanzieren vom Flügel, will den am liebsten irgendwie weghaben. Und ein anderer Teil sagt, wir brauchen die unbedingt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.